Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Im Studio ist Silke Hane. Guten Tag. Es ist sein Vermächtnis. Der EZB-Rat hat heute zum vorletzten Mal unter Mario Draghi einen Zinsentscheid getroffen und es geht weiter abwärts, trotz mangels an veritablen Krisensymptomen in Europa. Warum und was das bedeutet, gleich unser Thema. Außerdem große Politik auf der immer kleiner werdenden IAA. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der kriselnden Autobranche in Frankfurt eine Visite abgestattet, während ihr Bundesverkehrsminister in Berlin sich eine Generalabrechnung des Bundestags anhören musste. Die Zinsen auf dem Sparkonto, die Entwicklung von Anleihe- oder aktiengebundenen Rentenfonds und der Wechselkurs des Euro, das sind drei ganz konkrete finanzielle Bereiche, die von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank beeinflusst werden. Heute hat der EZB-Rat getagt und die Geldpolitik in Europa weiter gelockert. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Die Europäische Zentralbank geht wieder in die Vollen und kehrt in den Krisenmodus zurück. Zum einen nimmt sie ab November die umstrittenen Anleihekäufe wieder auf. Erst zu Jahresbeginn hatte sie Neukäufe am Markt für europäische Anleihen beendet. Nun wird sie sie mit einem Volumen von rund 20 Milliarden Euro monatlich wieder aufnehmen. Zudem erhöht sie die Strafzinsen weiter, die Banken für Geld bezahlen müssen, das sie bei der EZB parken.
We decided to lower the interest rate on the deposit facility by 10 basis points to minus 0.50%.
Der negative Einlagesatz für Banken erhöht sich also von minus 0,4 auf minus 0,5%. Zudem beschlossen die Währungshüter, die kürzlich neu aufgelegten Langfristkredite für Banken vorteilhafter zu gestalten. Mit diesen Maßnahmen will die EZB die Kreditvergabe in der Eurozone ankurbeln.
Lending goes through banks.
Kreditvergabe geht über Banken. Und wir wollen mit unserer Geldpolitik diese Weitergabe durch die Kreditkanäle schützen. Das ist quasi unsere Philosophie hinter den Maßnahmen, die wir heute diskutiert und beschlossen haben. Das übergeordnete Ziel der EZB und ihre Aufgabe ist es, Preisstabilität zu gewährleisten. Die sieht sie bei einer Inflation von knapp 2% gegeben und davon ist man aktuell noch weit entfernt. Die Maßnahmen der Notenbank aber sind gerade hierzulande nicht unumstritten. So hat beispielsweise der Bundesverband Deutscher Banken ausgerechnet, dass europäischen Banken durch die Minuszinsen bei der Zentralbank jährlich Belastungen von rund 7,5 Milliarden Euro entstehen. Auch denken Banken mittlerweile darüber nach, diese Strafgebühren an Privatkunden weiterzugeben. Bislang erheben Banken die Gebühren in der Regel nur gegenüber Großkunden. Jedenfalls ist mit den heutigen geldpolitischen Lockerungen ein Ende der Maßnahmen wieder in weite Ferne gerückt.
Herr Draghi regiert eigentlich über sein Grab hinweg, wenn man das mal so gemein sagt. Er bindet Frau Lagarde eigentlich an seine Fesseln. Was er heute gesagt hat, heißt, dass wirklich die Zinsen noch für eine lange Weile so niedrig bleiben. Und damit müssen wir uns wahrscheinlich noch mal auf 5 Jahre, vielleicht sogar ein ganzes Jahrzehnt mit diesen niedrigen Zinsen einstellen.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer meint, dass der Krisenmodus der Notenbank des Euroraumes noch lange über die Amtszeit von Mario Draghi hinaus wirksam sein wird.
Draghi hat heute das bekommen, was er sich bereits auf der letzten Sitzung gewünscht hat, obwohl es doch deutlichen Widerstand aus den Reihen des EZB-Rates gab. Das heißt, die lockere Geldpolitik geht weiter und ein Ende ist nicht abzusehen.
Denn die nun angekündigten Anleihekäufe der EZB haben kein Enddatum mitbekommen. Die Maßnahmen übrigens haben US-Präsident Donald Trump noch während der Sitzung zu einer Kurznachricht veranlasst. So schrieb er, die Europäer würden den Euro abwerten, was den US-Exporten schade. Darauf antwortete Mario Draghi: Die Antwort ist sehr einfach. Wir verfolgen Preisstabilität und wir zielen nicht auf Wechselkurse.
We don't target exchange rates.
Mischa Erhardt über die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank. Wir wollen das nochmal konkret und praktisch einordnen jetzt. Und zwar mit Clemens Kindermann, dem Leiter der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion. Und schauen auf die zwei wichtigsten Entscheidungen, den höheren Strafzins für Banken und die erneuten Anleihekäufe. Statt 0,4% müssen Geschäftsbanken der EZB künftig 0,5% Zinsen zahlen. Dafür, dass sie über Nacht Geld aufbewahrt. Herr Kindermann, das klingt nach einer kleinen Veränderung, aber was heißt das?
Es hört sich klein an, aber In Wahrheit ist es ein Schlag für die Banken, denn die müssen jetzt schon Milliarden bereitstellen für dieses Einparken bei der Europäischen Zentralbank. Denn das gehört zum normalen Geldkreislauf der Banken, dass sie das tun. Und wenn sie jetzt noch höhere Kosten dafür ausrichten müssen, dann laufen sie langsam Gefahr, dass sie überhaupt kein Geld mehr verdienen. Die EZB, die kann das nicht unendlich treiben, diese Absenkung des Strafzinses, weil irgendwann dann es für die Banken billiger sein wird, das Geld in Tresoren einzulagern, was wirklich nicht der Sinn einer modernen Bankwirtschaft sein kann. Noch wichtiger vielleicht ist die Signalwirkung für die Banken. Es geht mit den Zinsen allgemein auf keinen Fall aufwärts, sondern abwärts. Das kann man an dieser Entscheidung ablesen. Und damit ist im Grunde genommen das Geschäftsmodell der Banken insgesamt in Frage gestellt. Denn das heißt ja, Spargelder einsammeln, Kredite vergeben und überschüssige Einlagen anlegen. Es ist zu erwarten, dass die Banken jetzt höhere Risiken eingehen, um Geld zu verdienen, dass sie möglicherweise Kredite ausreichen mit einem höheren Ausfallrisiko. Und das kann sich nach der Lehman-Krise wirklich niemand wünschen.
Bisher haben die Banken diese Kosten ja nicht als Strafzinsen für ihre Einlagen weitergegeben an Kunden. Könnte das Maß jetzt langsam erreicht sein, dass es so weit kommt?
Ja, könnte so langsam erreicht sein, weil zum Teil machen sie es ja schon bei Unternehmen, bei großen Investoren oder auch bei sehr vermögenden Privatkunden werden ja schon diese Negativzinsen weitergegeben. Die werden schon zur Kasse gebeten und Kleinsparer werden im Moment noch verschont. Aber alle deutschen Institute haben überschüssige Spareinlagen, die sie zumindest bei der Zentralbank parken müssen. Und das müssen sie jetzt irgendwie weitergeben. Und wenn das noch schlimmer wird, dann ist irgendwann natürlich die Frage, ob es eine andere Ertragsquelle gibt für die Banken, wenn sie das nicht direkt an die Privatkunden weiterreichen. Und deshalb wird überall in allen Banken im Moment überlegt, wie man die Provisionserträge steigern kann. Und das sind dann Gebühren für Fondsprodukte, Überweisungen oder Kontoführungen. Das werden manche Privatkunden auch schon selbst erlebt haben. Allerdings darf man auch das nicht übertreiben, denn wenn die Gebühren zu hoch werden, dann nehmen die Leute ihr Geld mit nach Hause, heben es ab und tun es zu Hause zur Seite. Das kann allerdings auch nicht im Sinne einer modernen Wirtschaft sein.
Gucken wir jetzt noch auf die Anleihekäufe, die die EZB jetzt wieder beschlossen hat. Zum ersten Mal hat die EZB zu dem Instrument gegriffen, da war Europa tief in der Wirtschaft- und Finanzkrise. Davon kann ja jetzt gerade eigentlich nicht die Rede sein. Warum also diese neuerlichen Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen?
Das kann man sich wirklich fragen, denn man muss ja überlegen, wo wir herkommen. Diese Anleihekäufe waren eine Folge der Lehman-Krise. Das heißt, die Europäische Zentralbank hat ganz viele Anleihen gekauft. Es waren bis Ende letzten Jahres 2,6 Billionen Euro, kann man sich kaum vorstellen. Und wir sind ja jetzt eigentlich in einer Phase gewesen, wo diese Anleihekäufe langsam enden sollten. Es wurden keine frischen Anleihen mehr seit Anfang dieses Jahres erworben. Jetzt fängt man auf einmal an, das wieder zu tun, obwohl es gar nicht mehr viele Anleihen auf dem Markt gibt. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ist es vielleicht eigentlich nur ein Instrument, das man nutzt, weil einem kein anderes einfällt?
Kritische Einordnung zur EZB-Geldpolitik von Clemens Kindermann waren das. Wir haben das Gespräch heute Nachmittag aufgezeichnet. Die IRA findet in diesem Jahr in einem gesellschaftspolitischen Spannungsfeld statt. Auf der einen Seite Klimaaktivisten, die den sofortigen Ausstieg aus Diesel- und Benzinantrieb fordern und das Auto als Fortbewegungsmittel auf wenige kleine E-Autos zurückstutzen wollen. Auf der anderen Seite die mächtige Autoindustrie, die den Pkw zum Vehikel individueller Freiheit stilisiert und ohne Autos den Wohlstand des Landes in Gefahr wähnt. Hochschäumende Emotionen also. Heute gab es dann das Kontrastprogramm, die für ihre Nüchternheit bekannte Kanzlerin kam vorbei. Conny Bechstedt war dabei.
Hallo, ich bin Sven, entwickelt für den Bereich Carsharing. Sven ist ein lustiges kleines Fahrzeug. Es fährt elektrisch und autonom, kann per App gesteuert werden und seine Batterieleistung lässt sich über die Cloud checken. Station 1 des Rundgangs hat es schon ganz schön in sich.
Und dieses Fahrzeug, ist das jetzt schon... Das ist ja noch nicht im Einsatz.
Für 2022 dann auch mit Level 4 Funktionen könnte das in Serie gehen.
Mit Level 4?
Mit Level 4 wäre...
Das heißt also noch ein Fahrer muss drin sein.
Für das komplett autonome Fahren fehlen aber noch ein paar gesetzliche Regelungen. Die verspricht die Kanzlerin und schon ist sie wieder weg. Station 2 ist der Autozulieferer Hella, bevor es dann in die Festhalle zu Daimler geht. Ihren Weg säumen massenhaft Polizisten auf der Straße, zu Fuß. In Transportern sitzen Spezialeinsatzkräfte mit Helm, Westen in voller Montur. Auf der Bühne in der Festhalle wartet schon der Firmenchef Ola Källenius mit der elektrischen Oberklassenstudie Vision EQS.
Was ist das Material hier? Ist
das? Das wird in der Serie Aluminium sein. Jetzt für dieses Showcar ist es natürlich ein Prototypbau und das ist Kunststoff.
Also Carbon?
Nein, nicht Carbon, sondern ein Kunststoff.
Ja. Ein Kunststoff?
Ja.
Verraten Sie nicht welcher. Scheint ja eine gute Geheimnissache zu sein.
Kein Geheimnis ist, dass VW mit dem Abgasskandal schon länger unter Beschuss steht. Heute Morgen dann die Nachricht, VW soll auch in neuere Dieselmotoren mit der Abgasnorm Euro 6 eine Schummelsoftware eingebaut haben. Der Konzern dementiert. Trotzdem herrscht Unruhe, auch in Halle 3, als Firmenchef Dies der Kanzlerin die Motorhaube des elektrischen ID3 zeigt.
Kann man das überhaupt noch aufmachen? Genau, oder?
Das kann man aufmachen, ist aber eine reine Wartungsklappe, ein Ladekabel ist da drin und ein bisschen Technik, die aus dem Innenraum nach vorne geht.
Ja. Umweltaktivisten sind mit in die Halle gekommen, steigen auf Autodächer und halten gelbe Plakate hoch. Klimakiller steht drauf und meint das, was die Konzerne mit zur IAA gebracht haben. Auch bei BMW stürmen die Aktivisten die Autodächer. Nicht alle haben dafür Verständnis.
BMW ist der Hersteller, der am meisten Elektroauto jetzt verkauft hat. Und genau den wollen wir hier mit Greenpeace in den Dreck ziehen. Ich finde das nicht richtig.
Nach knapp anderthalb Stunden ist der Rundgang der Kanzlerin zu Ende. Zurück bleibt die Kritik der Umweltschützer, eine Automesse im Wandel und eine Kanzlerin, die glaubt, dass die Autobauer mit den hier gezeigten vielen neuen Elektroautos in die richtige Richtung unterwegs sind.
Ich bin eigentlich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, wie realitätsnah die Variante Elektromobilität oder Plug-in-Hybrid jetzt ist. Ich wünsche allen viel Erfolg auf dieser internationalen Automobilausstellung.
Warme Kanzlerin-Worte an eine kriselnde Branche. Hintergrund ist unter anderem, dass der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor seit 1990 nicht besonders signifikant gesunken ist, zum Beispiel, weil es immer mehr Autos gibt. Einige führen das auf die Verkehrspolitik der Bundesregierung zurück und die stand heute im Bundestag zur Debatte. In der Haushaltswoche war der Etat des Verkehrsministeriums dran. Nadine Lindner.
Es ging um sein Geld, aber es ging auch um eine Generalabrechnung mit Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Der klammerte in seiner eher müden Rede die wirklich heißen Eisen aus. Kein Wort zur gescheiterten Pkw-Maut und eher Oberflächliches zur Verkehrswende.
Ich möchte Angebote schaffen und die schaffen wir mit diesem Haushalt. Weniger Verbote und Bevormundungen.
In einem Punkt brachte die Rede des Verkehrsministers immerhin eine neue Ankündigung. Scheuer will mit Kommunen und Ländern ein Bündnis für moderne Mobilität schmieden. Es soll um Themen wie den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs gehen, die zu großen Teilen in der Verantwortung von Ländern und Kommunen liegen. Die Opposition konnte Scheuer damit nicht überzeugen. Die Liste der Klagen durch Oppositionspolitiker war heute lang. Zu wenig Geld fürs Rad, zu hohe Risiken durch die gescheiterte Pkw-Maut. Oliver Luksic, FDP.
Er hat entschieden, das Vergaberecht zu biegen, wahrscheinlich auch zu brechen. Er hätte zum Haushaltsgesetzgeber gehen müssen, statt am 30.12. an einem Sonntag vor Neujahr einen solchen Milliardenvertrag unterschreiben zu lassen. Er hat sich da verzockt und das ist der Fehler, den wir hier dringend ansprechen müssen.
Die Grünen forderten zudem 1 Milliarde Euro für bessere Radwege. Der Bund könne hier am Rande von Bundesfernstraßen, die in seiner Verantwortung liegen, schon jetzt aktiv werden. Etwas mehr Geld gibt es im Haushalt für die Bahn. Allein für Investitionen zum Ausbau der Schiene will der Bund der Bahn zukünftig 1 Milliarde Euro pro Jahr überweisen. Aber das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so der Grüne Sven-Christian Kindler.
Der öffentliche Nahverkehr ist unterfinanziert, der Radverkehr ist unterfinanziert. Es gibt zugegeben leichte, moderate Erhöhungen bei der Bahn. Aber im Ernst, jeder weiß, jeder Verkehrsexperte weiß, das, was mit der Bahn gerade passiert, das reicht im Leben nie, um den Investitionsstau aufzuholen.
Die AfD hingegen beklagte, dass zu wenig Geld fürs Auto ausgegeben werde. Dirk Spaniel sagte, es sei das Verkehrsmittel Nummer 1 für viele Bürger.
Und diese Verkehrswende, die übrigens von allen Parteien außer der AfD hier getragen wird, ist mittlerweile zu einem ideologischen Kampf gegen das Automobil geworden.
Allerdings gibt es eine große Unbekannte in diesen Haushaltsverhandlungen. Die Bundesregierung will erst am 20. September entscheiden, wie ihr Klimaschutzkonzept aussieht. Die Zusatzkosten hatte das Wirtschaftsministerium langfristig für alle Sektoren auf 40 bis 50 Milliarden Euro geschätzt. Da der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor seit Jahren stagniert, wird hier viel Geld investiert werden müssen. In Bus und Bahn, in Ladepunkte für Elektroautos sowie die Erforschung von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen. Verkehrsminister Andreas Scheuer kann nach derzeitigen Planungen fast 30 Milliarden Euro ausgeben. Das ist ein wenig mehr als im Vorjahr. Der Verkehrsetat ist der drittgrößte Einzeletat, nach denen für das Sozial- und das Verteidigungsministerium. Das meiste Geld im Verkehrsetat fließt in Bundesfernstraßen, darauf folgt das Eisenbahnvermögen und Schienenwege. Im Vergleich bescheiden wirkt dagegen die Förderung für digitale Infrastruktur. Nicht mal 1% aus Scheuers Etat fließt in automatisiertes Fahren oder 5G.
Nadine Lindner über die Debatte zum Verkehrsetat. Und wir bleiben beim Thema Verkehr. Die Deutsche Umwelthilfe hat das Verfahren um Dieselfahrverbote in Köln gewonnen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
In den Luftreinhalteplan für die größte Stadt Nordrhein-Westfalens müssen Dieselfahrverbote für 4 besonders stark belastete Straßen aufgenommen werden. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster heute entschieden. Welche Straßenabschnitte gesperrt werden und welche Fahrzeuge von Verboten ausgenommen werden sollen, müsse die Bezirksregierung Köln entscheiden, urteilte das Gericht. Die Generation der 30- bis 59-Jährigen hält ihre wirtschaftliche Lage für so gut wie lange nicht. Das ergab eine repräsentative Allensbach-Umfrage für den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Dennoch gäbe es eine merkwürdige Diskrepanz, so Allensbach-Chefin Renate Köcher.
Während materiell diese Generation immer zufriedener wird, hat sie gleichzeitig das Gefühl, dass die Gesellschaft insgesamt sich negativ verändert. Und das hat in hohem Maße mit dem gesellschaftlichen Klima, mit dem Miteinander und mit dem Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun. Wir haben hier, und das ist ja beachtlich, 2/3 der mittleren Generation, die sagen, also ich empfinde dieses Land als eine Ellbogengesellschaft.
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat einen Rechtsstreit gegen den Handwerkervermittler der Handwerkerengel GmbH DHE gewonnen. So darf DHE für stornierte Aufträge keine Einsatzpauschale verlangen. Sie hatte für Einsätze, die nie stattfanden, zwischen 99 und 145 Euro in Rechnung gestellt.
Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann, danke. Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen hat sich heute in die hauptstädtische Diskussion über Mietendeckel, Mietpreisbremse und Enteignungen eingemischt. Und zwar mit Zahlen, generiert aus einer in Auftrag gegebenen Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Forsa. 1500 Mieter und etwa 500 Eigentümer wurden befragt und was rausgekommen ist, das spielt doch eher Wohnungseigentümern in die Hände. Sebastian Engelbrecht fasst zusammen.
Das Ergebnis: 84% der Mieter sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden oder sehr zufrieden. Und sogar 79% sind mit der Höhe der Miete zufrieden oder sehr zufrieden. Knapp ein Viertel der Befragten, 18%, finden, dass sie zu viel bezahlen. Dennoch sorgt sich eine Mehrheit wegen zu hoher Mieten. 2/3 der Befragten halten einen Mietendeckel, also ein Einfrieren der Mieten, für wirkungsvoll. Vor diesem Instrument in der Wohnungspolitik warnte Andreas Ibel, der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, BFW.
Ich glaube, das ist ein riesiges Problem, vor allem für alle diejenigen, die Immobilien zur Altersversorgung halten. Hier wird eine ganz große Entwertung der Immobilien vorgenommen werden und wir halten den volkswirtschaftlichen Schaden für wirklich riesig. Aber ich glaube, es wird natürlich auch dazu führen, dass die Investitionen in den Markt eben nicht mehr stattfinden werden.
Die Ergebnisse der Forsa-Umfrage zeigen allerdings, dass die Belastung der Haushalte durch die Mieten erheblich ist. Fast die Hälfte gibt mehr als 30% des monatlichen Nettoeinkommens für die Miete aus. Von Mieterhöhungen in den vergangenen 4 Jahren waren 36% betroffen, in den Großstädten sogar die Hälfte der Mieter, 51%. In Berlin, so BFW-Präsident Ibel, seien die Nettoeinkommen der Haushalte in den vergangenen 5 Jahren zugleich durchschnittlich um 25% gestiegen.
Bei diesen Größenverhältnissen liegt nach unserer Ansicht kein komplettes Marktversagen dass derartige Eingriffe in den Markt und das Mietrecht, wie die derzeitige Regierung in Berlin das vorsieht, das ist auf keinen Fall aus unserer Sicht gerechtfertigt.
Mit der Wohnungspolitik der Bundesregierung sind 82% der befragten Mieter und Eigentümer nicht zufrieden. Und nur 7% sind der Meinung, dass die Politik die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung richtig einschätzt.
Sebastian Engelbrecht berichtete. Bei der angeschlagenen Stahlsparte von ThyssenKrupp gilt bis Ende 2019 eine Jobgarantie, also nur noch 3,5 Monate. Aber was kommt danach? Die 27.000 Stahlarbeiter fürchten, dass es ein neuer Sparkurs sein wird. Sie verlangen langfristige Jobzusagen. Ein Thema heute auf der Betriebsversammlung im größten Stahlwerk in Duisburg. Jörg Marksteiner.
Der Betriebsrat geht davon aus, dass den 27.000 ThyssenKrupp Stahlarbeitern spätestens im Advent neue Auseinandersetzungen bevorstehen. Er sprach davon, dass ein heißer Winter drohe. Denn Ende des Jahres läuft die Job- und Standortgarantie für die Belegschaft aus. Sie war im Sommer vereinbart worden, nachdem die lange geplante Fusion der Stahlsparte von ThyssenKrupp und Tata überraschend am Einspruch der Kartellbehörden geplatzt war. Wie es stattdessen beim größten deutschen Stahlhersteller weitergehen soll, das will das Unternehmen Ende November vorstellen. In der Betriebsversammlung vor 3.500 Stahlarbeitern heute in Duisburg haben die Arbeitnehmervertreter bereits rote Linien gezogen. Ein einfaches Weiter-so mit immer neuen Sparprogrammen wie in der Vergangenheit dürfe es nicht geben. Einem erneuten Abbau von Arbeitsplätzen wollen die Betriebsräte nur zustimmen, wenn gleichzeitig auch neu in die Werke und Anlagen investiert wird. Außerdem dürfe es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Den an ThyssenKrupp beteiligten Finanzinvestor warnten sie zudem, Geld aus dem Konzern zu ziehen, wenn, wie geplant, die lukrative Aufzugssparte von ThyssenKrupp an die Börse gebracht oder verkauft wird. Diese Einnahmen müssten unbedingt im Unternehmen bleiben, dafür sei man auch bereit, auf die Straße zu gehen.
Jörg Marksteiner war das. Wir kommen zur Börse und zurück zu unserem Top-Thema. Die EZB hat den Einlagenzins gesenkt und nimmt die Anleihekäufe wieder auf. Frage an Claudia Werle in unserem Börsenstudio Frankfurt. Wie reagiert die Börse in Frankfurt?
Es gibt hier nicht viele Möglichkeiten, direkt zu sehen, ob Entscheidungen, die auf der politischen Bühne oder in diesem Fall bei der Europäischen Zentralbank gefällt worden sind, Auswirkungen haben. Aber in diesem konkreten Fall EZB ist das wirklich der Fall. Es ist ganz faszinierend zu beobachten. Kaum sickerten die ersten Agenturmeldungen durch, konnte der DAX deutlich zulegen. Eine auf lange Sicht hin lockere Geldpolitik, die Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms, das wird einfach dazu führen, dass Aktien an Attraktivität gewinnen, einfach weil Anleger auf der Suche nach Geldanlagemöglichkeiten sind, die auch wirklich Renditen bringen. Aber keine Maßnahme ohne Nebenwirkung. Draghis Politik ist umstritten. Das könnte zu gefährlichen Blasen führen, sagen viele hier auf dem Parkett. Und das ist zumindest ein Grund, weshalb die DAX-Kurve heute nicht nur eine Richtung kennt. Der DAX aktuell 0,3% im Plus. Er steht bei 12.406 Punkten. Die Auswirkungen von Draghis Maßnahmen auf die Bankenbranche sind vorhin angesprochen worden. Aktien der Deutschen Bank mehr als 1% im Minus. Papiere der Commerzbank geben 0,3% nach.
Gucken wir auch gleich noch auf die Staatsanleihen und den Euro. Die bewegt es ja sicher auch.
Ja, das ist richtig. Draghi hat ja gesagt, die wirtschaftliche Abkühlung sei stärker als erwartet. Das gäbe zudem anhaltende Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick, Handelsstreitigkeiten, die zunehmende Gefahr eines ungeordneten Brexit. Der Euro ist daraufhin zunächst merklich unter Druck geraten. Gleichzeitig hat Draghi auch gesagt, dass er die Gefahr einer Rezession in der Eurozone für gering hält. Das wiederum hat dann der europäischen Währung wieder Auftrieb gegeben. Aktuell wird der Euro mit einem $1.1043 gehandelt. Das ist deutlich höher als gestern. Ja, und die Umlaufrendite, die ist von -0,55 auf -0,58% gesunken.
Zweites Thema der Woche, die Autobranche. Heute gab es Meldungen, VW habe einen weiteren Motortyp manipuliert. Der Konzern dementiert und wird außerdem vom Bundesverkehrsministerium in Schutz genommen. Was macht die Aktie?
Ja, von heute Morgen einmal abgesehen, die Aktie steigt um 0,6%. Das immer wieder neue Bohren in den alten Wunden, also in Sachen diesen Skandal, das ist das eine. Es gibt aber auch ganz andere Bewertungen zu VW. Analysten sehen den Konzern durchaus gut aufgestellt. Er steckt viel Geld in die Forschung neuer Antriebstechniken, sei innovativ, sei insgesamt für die Zukunft eben gut, stehe er gut da. Ähnlich positiv eine Barclays-Studie, die heute veröffentlicht worden ist, der Technologiewandel. Also beim Technologiewandel hin zu Elektrofahrzeugen, da sei VW im europäischen Sektor der am besten positionierte Hersteller, so ist da zu lesen.
Und ich schließe noch eine Meldung aus der Autobranche an. Die Deutsche Presseagentur meldet, dass Bernhard Mattes, der VDA-Chef, sein Amt niederlegt. Ja, mehr dazu hören Sie dann später oder morgen hier bei uns im Programm. Frau Werle, dann noch zum Schluss der Blick auf den Goldpreis.
Deutlich teurer, die feinen Unze, 1510,03 Dollar.
Dankeschön, Claudia Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Das war's mit Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Kultur heute. Hier ist Silke Hane und sagt Tschüss.